Ja, von mir einen wunderschönen guten Morgen an euch. Schön, wieder bei euch zu sein. Ich habe euch für den Anfang ein paar Zitate mitgebracht. Das erste ist ein bisschen kompliziert, aber ich denke, ihr werdet es verstehen, was sie sagen. Genieße deine Zeit, denn du lebst nur jetzt und heute. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen und später kommt früher, als du denkst. Von Albert Einstein. Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir, für immer. Von Konfuzius. Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast. Marc Aurel. Und glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selbst dafür hält. Von Seneca. Die Aussprüche und Zitate von berühmten Menschen erfreuen sich durch die Jahre hindurch immer wieder großer Beliebtheit. Konfuzius, Cicero, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, sie alle beeinflussen Leben auch noch nach ihrem Tod durch das, was sie gesagt haben. Doch warum ist das eigentlich so? Warum neigen Menschen dazu, sich nach Aussagen anderer zu orientieren, ihr Leben danach auszurichten, teilweise Verse, Zitate zu nehmen, wo sie sagen, okay, das will ich über mein Leben schreiben. So will ich leben. Das soll mein Ziel sein im Leben. Wir haben in unserer Zeit den Segen, oder manche würden es auch als Fluch bezeichnen, dass wir zu jeder Entscheidung, die wir treffen müssen, viele verschiedene Varianten haben, für die wir uns entscheiden können. Es gibt viele Wege, die wir gehen können. Doch wer sagt uns eigentlich, wo diese Wege hinführen werden? Was am Ende der Wege steht? Was herauskommen wird, wenn wir die oder die oder die Entscheidung treffen? Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, welcher Weg der richtige ist, welche Entscheidung die richtige ist, sehen sich die Menschen nach einer bestimmten Eigenschaft, nach einer bestimmten Fähigkeit. Und diese Fähigkeit ist Weisheit. Der Mensch sehnt sich danach, Weisheit zu haben. Und wenn er sie bei sich selbst nicht findet, oder selber nicht das Gefühl hat, dass er in der Lage ist, eine weise Entscheidung zu treffen, dann versucht er, diese Weisheit bei anderen Menschen zu finden, bei dem, was sie gesagt haben. Hilfe zu finden für sein eigenes Leben. Doch was ist Weisheit eigentlich? Ich habe mal den guten alten Duden gefragt. Ich denke, ihr werdet den Duden noch alle kennen. Ja, ist heute nicht mehr so selbstverständlich, ne? Und der Duden schreibt, Weisheit ist eine auf Lebenserfahrung, Reife und Distanz gegenüber den Dingen beruhende, einsichtsvolle Klugheit. Kurz und prägnant gesagt, was Weisheit ist. Nach dem Duden baut sie auf der Lebenserfahrung auf das, was ich selber schon erlebt habe, auf den Situationen, die ich durchlebt habe. Sie baut auf Reife auf. Gelehrsamkeit, also auf das, was ich bereits gelernt habe, was mir vielleicht andere gelehrt haben, und auf eine Distanz gegenüber den Dingen. Das heißt, auf der Fähigkeit, einen Schritt zurückzugehen aus einer Situation, von außen auf sie drauf zu schauen und sie dann zu bewerten. Unabhängig davon, wie ich mich fühle in der Situation, unabhängig davon, wie sehr sie mich persönlich betrifft. Wenn wir dann weiterschauen, oder wenn wir überhaupt einmal in die Bibel schauen, dann treffen wir dort auch immer wieder auf das Wort Weisheit. Immer wieder begegnen uns weise Menschen, wird von Weisheit gesprochen. Gerade am Anfang der Bibel, also so in den 5 Büchern Mose, wird allerdings als Weiser oder ist Weisheit nicht ein Begriff, der für Lehrer oder für Älteste gebraucht wird. Sondern Weise sind da vielmehr Menschen, die ihr Handwerk verstehen. Das heißt, die Goldschmiede, die am Tempel und an der Stiftshütte gebaut haben, waren weise Menschen. Tischler konnten weise sein, Maurer konnten weise sein. Denn weise ist, wer sein Handwerk versteht. Weise ist, wer sein Handwerk versteht. Und das Geniale dabei ist, wir Menschen haben alle gemeinsam ein gemeinsames Handwerk. Hat jemand eine Idee, was das für ein Handwerk sein könnte? Was wir alle gemeinsam angehen? Zu leben. Genau. Leben ist unser gemeinsames Handwerk. Und zu verstehen, wie Leben funktioniert, wie man Leben gut leben kann, das bedeutet es, weise zu sein, sein Handwerk, Leben zu verstehen. Wenn wir dann weiterschauen in die Weisheitsbücher der Bibel, also das heißt Sprüche, Prediger, Hiob, dann kristallisiert sich dort eine bestimmte Definition von biblischer Weisheit heraus. Und die besagt, biblische Weisheit ist die gottgeschenkte und eingeübte Fähigkeit, in jeder Lebenssituation herauszufinden und zu tun, was Gott gefällt und den Menschen dient. Ich lese nochmal. Biblische Weisheit ist die gottgeschenkte und eingeübte Fähigkeit, in jeder Lebenssituation herauszufinden und zu tun, was Gott gefällt und den Menschen dient. Drei Ebenen, zwei Handlungen. Zum einen ist Weisheit also in der Situation zu wissen, etwas zu wissen und es gleichzeitig auch zu tun. Das Wissen umzusetzen in die Praxis. Um welches Wissen geht es? Darum, was in dieser Situation richtig ist, was Gott gefällt. Und darum, das zu tun, was anderen Menschen dient, was ihnen hilft. Das heißt, aus einer Liebe zu den Menschen heraus zu handeln. Und diese Fähigkeit kommt zum einen, wie schon der Duden gesagt hat, aus dem, was wir selber gelernt haben, was wir erlebt haben. Zum anderen aber, und das ist ein großer Teil davon, ist sie eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes. Und das ist letztendlich der Unterschied zu allen anderen Definitionen von Weisheit, dass ein großer Teil von ihr von Gott kommt. Weisheit besteht also immer aus Wissen und Handeln. Um einem bekannten Filmzitat mich anzulehnen, weise ist, wer Weises tut. Weise ist, wer Weises tut. Ja, wie es schon recht offensichtlich ist, ich möchte heute mit euch in die Weisheitsbücher schauen oder in eins der Weisheitsbücher der Bibel. Und zwar genauer gesagt in das Buch der Sprüche. Ein paar allgemeine Sachen dazu. Die Sprüche sind ja eine Sammlung von Weisheitssprüchen von verschiedenen Autoren. Die meisten sind verfasst von Salomo, dem König von Israel, dem damals definitiv weisesten Menschen, der damals gelebt hat, wenn nicht sogar bis heute. Und das Hauptziel des Buches ist es, zum einen Weisheit aufzuzeigen und Weisheit zu vermitteln. Na, am Anfang vom Buch der Sprüche lesen wir viele Lehrreden, die ein Vater an seinen Sohn weitergibt. Und der zweite Teil der Sprüche besteht dann aus solchen kleinen Sinnsprüchen, meistens nur ein Satz mit zwei Wendungen, der versucht, das Ganze bildlich nochmal zu machen, in eine Situation, in den Alltag umzusetzen. Wie zum Beispiel, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Bis heute ist sichtbar, dass es Weisheit überall gibt. In jedem Land, in jeder Religion, in jedem Denksystem ist Weisheit in einem bestimmten Maß zu finden. Doch wie schon gesagt, der Unterschied zur biblischen Weisheit ist die Erkenntnis, dass ihr Ursprung letztendlich bei Gott ist. Dass der Ursprung der Weisheit die Furcht des Herrn ist. Und so lesen wir in Sprüche 1, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Furcht des Herrn ist ein sehr biblischer Begriff. Man könnte auch sagen, kananäisch ist Deutsch. Das heißt, es ist nicht so richtig, man kann nicht direkt was damit anfangen. Man kennt diesen Begriff von klein auf, wenn man in Gemeinde aufgewachsen ist, doch was bedeutet das eigentlich? Sein Ursprung hat er eigentlich bereits ganz am Anfang der Welt, im Paradies, genauer gesagt beim Sündenfall. Denn in diesem Moment, als die Beziehung zwischen Mensch und Gott getrennt wurde, also diese starke Trennung erlebt hat, entstand eine Furcht vor Gott. Eine Furcht vor diesem heiligen, mächtigen Gott. Vor der Strafe, die vielleicht kommen wird für das, was ich getan habe. Diese Furcht vor Gott entsteht jedes Mal in der Begegnung mit Gott. In der Begegnung zwischen Mensch und Gott. Und diese Furcht vor Gott wurde letztendlich aber in dem Moment, als Gott auf die Menschen zutrat, sei es nach der Sintflut bei Noah, sei es auf dem Sinai, wo Gott zu seinem Volk gekommen ist, um einen Bund zu schließen, sei es später, als Jesus auf die Erde gekommen ist, um für uns zu sterben und einen Bund mit uns geschlossen hat, damit wir wieder zu Gott kommen können. In diesen Momenten entstand aus der Furcht vor Gott eine Furcht des Herrn, eine Ehrfurcht vor Gott. Und diese Ehrfurcht zeigt sich letztendlich dadurch, dass wir versuchen, nach dem zu leben, was Gott uns sagt. Durch gerechtes Handeln, durch eine Lebenshingabe an ihn. Und damit ist wieder der Bogen zur Weisheit gegeben. Denn wer Gott fürchtet, tut das, was Gott für gut erachtet. Er setzt sein Wissen zu Handeln um. So viel als Vorrede. Jetzt lasst uns mal in den Text reinschauen. Und zwar lese ich Sprüche 2, Vers 1 bis 5. Sprüche 2, Vers 1 bis 5. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Die Grundaussage des Satzes ist, mein Sohn, wenn du das und das und das tust, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Hinter den Anweisungen des Vaters ist ein riesiger Schatz verborgen. Denn er sagt, wenn du sie befolgst, dann wirst du verstehen zum einen, warum fürchte ich Gott eigentlich? Warum ist Gott es wert, gefürchtet zu werden? Und zum anderen wirst du Wissen Gottes erlangen. Du wirst verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Du wirst verstehen, warum Gott handelt oder auch nicht, zumindest ansatzweise. Du wirst den Anfang der Weisheit finden. Es erinnert etwas an die Situation im Paradies. Doch dass die Quelle dieses Weges zur Erkenntnis seriöser ist als eine Schlange im Baum und dass der Weg etwas komplexer ist, als eine Frucht vom Baum zu nehmen und zu essen. Und damit zum ersten Schritt auf diesem Weg. Ich lese nochmal Vers 1 und 2. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest. Schritt 1, hör zu. Hör zu. Hör auf das, was weise Menschen vor dir gesagt haben und aufgeschrieben haben. Es ist nicht schlecht, auf das zu hören, was andere gesagt haben. Die Frage ist nur, wo kamen sie her? Wo kam ihre Weisheit her? Denn das Wichtige ist, hör auf die Menschen, die erkannt haben, dass die Ehrfurcht vor Gott der Schlüssel zu dem Ganzen ist. Die das gelebt haben, diese biblische Weisheit aus der Beziehung zu Gott heraus. Kennt ihr solche Menschen? Wenn wir sie uns vorstellen, denken vielleicht an diese älteren Menschen oder älteren Männer mit einem weißen Rauschebart, die in ihrem Ohrensessel sitzen, zu dessen Füßen wir uns dann setzen, um unsere Fragen zu stellen und ihre Weisheit für unsere Situation zu empfangen. Doch weise Menschen müssen nicht unbedingt alt sein. Es gibt auch junge weise Menschen. Weise Menschen müssen auch nicht mal Männer sein, es können auch Frauen sein. Sie müssen keinen Bart tragen, sie können auch ohne Bart leben. Weise Menschen gibt es in jeder Kultur, unabhängig davon, wo sie herkommen, wer sie sind. Ich hatte bei mir in Prag in der Bibelschulzeit, also während meiner Ausbildung, einen Mentor, der war so ein weiser Mensch. Wir haben uns einmal die Woche getroffen, haben uns ausgetauscht über das, was mich beschäftigt hat, was ihn beschäftigt hat, über verschiedenste Themen des Alltags und auch manches Theoretische. Und bei diesen Treffen hat er meistens mehr geredet als ich. Es lag unter anderem daran, dass er, wie er es immer gerne gesagt hat, wir hatten beide die Gabe der langen Rede. Zum anderen aber auch daran, dass ich versucht habe, jedes Wort, was er gesagt hat, aufzusaugen. Wenn man ihn so getroffen hat auf dem Gelände, hat man das nicht gedacht, dass er so ein weiser Mensch ist. Er war mittleren Alters, aber recht jung geblieben, sportlich, hatte immer einen Schalk im Nacken. Aber wenn man mit ihm ins Gespräch gekommen ist, dann hat man gemerkt, wie die Weisheit in seinen Worten fest war. Und am liebsten hätte ich jedes Gespräch mit ihm Wort für Wort mitgeschrieben, so Protokoll geführt, weil ich wusste, irgendwann wird eine Situation in meinem Leben kommen. Und ich werde zurückdenken an diese Situation, an dieses Gespräch und werde denken, hätte ich mir das noch aufgeschrieben? Dann könnte ich jetzt nachlesen, was er damals gesagt hätte, denn jetzt würde mir das unglaublich viel bringen. Wenn ihr auch solche Menschen kennt, dann pflegt die Nähe zu ihnen. Versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Nicht nur dann, wenn ihr Probleme habt, nicht nur dann, wenn ihr nicht mehr weiterkommt in eurem Leben, sondern so oft ihr könnt. Versucht, teilzuhaben an ihrer Weisheit und damit eure eigene Erkenntnis Gottes, eure eigene Weisheit aufzubauen und zu vermehren. Dazu gehört auch, dass ihr jemandem die Erlaubnis gebt, in euer Leben hineinzusprechen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch in seinem Leben jemanden braucht, der die Erlaubnis hat, in jeder Situation, zu in jeder Lebenslage irgendwie in das Leben hineinsprechen zu dürfen. Um einen auch mal wieder zurückzuholen aus der Welt, in der man lebt, um einen mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen zu holen. Zurückzuholen auf den Weg des Lebens. Zurück in die Nähe Gottes. Doch zum Hören gehört nicht nur das Hören auf andere Menschen, sondern auch das Hören auf Gott. Seine Nähe zu suchen, seine Gegenwart zu suchen, mutig vor den Thron zu kommen, wie wir es vorhin gesungen haben. Das kann im Gebet sein, das kann im Bibellesen sein, das kann in einer stillen Zeit sein, wo man sich einfach nur hinsetzt und auf Gott hört. Es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten, viele verschiedene Wege. Je nachdem, was dich anspricht, je nachdem, was dir den Weg dort öffnet, dir hilft. Also Schritt 1, hör zu. Schritt 2, dazu lese ich Vers 3. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, bete. Ganz einfach, bete. Salomo spricht hier aus eigener Erfahrung. Er bat Gott damals, als er König wurde, um Verständigkeit. Er bat um das Wissen, wie man ein Volk gut führen kann, wie man ein Volk zur Ehre Gottes führt. Und Gott hat ihm diesen Wunsch erfüllt. Er hat ihm das Wissen gegeben. Und was Salomo dann machte, war dieses Wissen anzuwenden. Gott hat ihm die Grundlage für seine Weisheit gegeben, die Erkenntnis. Doch Salomo setzte sie letztendlich um und daraus entstand dann diese Weisheit, die bis heute noch bekannt ist. Diese Weisheit, die selbst noch Menschen kennen, sprichwörtlich, die nichts mit Glauben zu tun haben. Diese Weisheit, die Könige damals vom anderen Ende der Welt dazu gebracht haben, zu Salomo zu gehen, um zu sehen, ob das wirklich stimmt, was sie von ihm gehört haben. Ein Verstand hat grundsätzlich jeder Mensch von uns. Das ist so ziemlich der große Unterschied zwischen uns und den Tieren. Damit haben wir die Fähigkeit, Folgerungen zu treffen und zwischen Dingen zu unterscheiden. Auf natürliche Dinge bezogen funktioniert das recht gut, unser Verstand. Okay, manche tun alles dafür, dass der Verstand immer mehr getrübt wird und immer weniger funktioniert. Aber im Normalfall ist unser Verstand wunderbar fähig, Dinge auf dieser Welt zu verstehen, zu unterscheiden. Doch seit dem Sündenfall, seit unsere Beziehung zu Gott getrübt ist, ist auch unser Verstand getrübt, und zwar vor allem für geistliche Dinge. Für alles, was das betrifft, was wir hier nicht in dieser Welt sehen, was wir nicht anfassen können. Für alles, was unsere Beziehung zu Gott betrifft, was gut und was böse ist. Und um da ein gutes geistliches Verständnis zu haben, brauchen wir das Wirken Gottes in uns. Das Wirken seines Geistes in uns. Deswegen ist es wichtig, nicht nur um Erkenntnis und um Wissen zu beten, sondern auch darum, dass Gott immer wieder in uns wirkt. Dass er uns zeigt und hilft, was richtig ist. Gerade dann in den Situationen, wo wir nicht erst darauf warten können, dass Gott uns irgendwas sagt, dass wir beten, wo wir nicht erst zu Menschen hingehen können, um sie zu fragen, ja, was würdest du in der Situation tun? Gib mir deine Weisheit für diese Entscheidung. Gerade dann ist es wichtig, dass Gott in uns wirkt und uns zeigt, was richtig und falsch ist. Und das Ganze können wir mit der Gewissheit tun, wer bittet, dem wird gegeben. Wer bittet, dem wird gegeben. Ich habe mal eine Geschichte gehört oder ein Bild gehört, ich denke mal, manche von euch werden es kennen schon. Und zwar handelt sie von einem Mann, der gestorben ist. Und nach seinem Tod kam er in den Himmel und ein Mann führte ihn dort durch die verschiedenen Plätze und Orte des Himmels. Und unter anderem kamen sie auch in eine große Halle. Und in dieser Halle war in einer Ecke ein großer Stapel mit verschiedenen Geschenken. Schön geschmückt mit Geschenkpapier und Schleifchen und solchen Geschenkblumen. Und der Mann fragte seinen Führer, sag mal, für wen sind denn die ganzen Geschenke dort? Und der Mann sagte ihm, weißt du, all diese Geschenke, die dort stehen, sind eigentlich für dich. Und der Mann fragt, ja, warum habe ich die denn nie bekommen? Warum stehen die immer noch hier? Sagt der Mann ganz einfach, du hast nie darum gebeten. Hättest du einmal um sie gebeten, hättest du sie bekommen. Ich weiß, das Bild hat seine positiven und negativen Seiten, die in Meinung gehen da auseinander. Aber dennoch finde ich es eine geniale Aussage dieses Bildes. Die Kernaussage, wer bittet, dem wird gegeben. Was wissen wir denn, was Gott uns alles geben will, was Gott uns für uns vorbereitet hat für unser Leben? Ich glaube, viel zu oft zögern wir viel zu lang, um Gott um Dinge zu beten, um Gott um Dinge zu bitten. Wir sollten es einfach tun. Und wer weiß, vielleicht gibt es uns Gott ja. Denn wir wissen, wer bittet, dem wird gegeben. Doch Gott will sich uns nicht aufdrängen, wirft uns das nicht her. Er wünscht, dass wir uns danach ausstrecken. Oder wie es im alten Kirchenlied heißt, Gott lässt sich gar nichts nehmen, er will gebeten sein. Das heißt aber auch, dass wir manchmal unsere eigenen Vorstellungen von dem, was wir brauchen, loslassen müssen, weil Gott einen ganz anderen Plan hat, was viel Besseres für uns hat. Schritt 1, hör zu. Schritt 2, bitte. Schritt 3, suche. Ich lese nochmal Vers 4. Wenn du sie suchst wie Silber und nachher forschst wie nach Silber. Wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen. Nachdem die ersten zwei Schritte relativ passiv sind, zuhören oder hinsetzen und beten, ist jetzt der dritte Schritt einiges aktiver. Was Salomo hier als Suche bezeichnet, ist keine einfache Suche, kein Nachschlagen in einem Buch. Es ist nicht wie, wenn man mit einem kleinen Kind Verstecken spielt und es sich vor dich hinstellt, sich die Augen zuhält und dann sagt, so, ich bin versteckt, such mich. Es ist eine unglaublich intensive Suche, ein Forschen nach Schätzen. Das heißt, man nimmt sich keine Pause. Das heißt, man sucht immer wieder weiter. Man geht nach jedem kleinen Hinweis nach, den man irgendwo findet. Die Gedanken sind immer bei der Suche, egal wo man ist, egal wo man langläuft. Und man feiert jedes kleinste Ergebnis, was man findet. Jeden kleinsten Erfolg. Es ist kein Warten, bis die weisen Menschen und ihre Lehren zu mir kommen. Es ist kein Sitzen und Warten, dass Gott zu mir spricht. Es ist ein Losgehen. Es ist ein Handeln, es ist ein jeden Stein einzeln umdrehen. Es erinnert an Forscher, die jahrzehntelang im Dschungel von Südamerika nach Spuren alter Zivilisationen suchen. Die jeden Stein umdrehen, die schauen, ob der Stein jetzt nun zufälligerweise dort liegt oder ob er irgendwie eine Grundlage von einem Haus, von einem Gebäude war. Es heißt ein Loslassen von dem, was uns abhält, diese Suche zu machen. Es heißt aber auch, Dinge zu hinterfragen, die uns halten, die uns abhalten davon, diese Suche so intensiv zu betreiben, wie es gut wäre. Und Salomo sagt, wenn du den Weisen zuhörst, wenn du Gott darum bittest und wenn du selbst nach dieser Erkenntnis suchst, dann wirst du diese Erkenntnis, welche die Ehrfurcht vor Gott gibt, dann wirst du diese Erkenntnis lernen. Dann wirst du sie bekommen. Warum ist sich Salomo da so sicher? Ganz einfach. Er schreibt es dann in den nächsten zwei Versen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. Er ist sich sicher, dass es so sein wird, weil Gott der Herr es ist, der gibt. Wie schon gesagt, wer sucht, der wird finden. Wer bittet, dem wird gegeben. Und Gott besitzt nicht nur ein bisschen Weisheit. Er besitzt die Fülle der Weisheit. Er besitzt alle Weisheit, die es in dieser Welt gibt. Und er hat uns als ein Gegenüber geschaffen. Als ein Gegenüber, mit dem er Gemeinschaft haben will, mit dem er kommunizieren will. Und das ist auch die Grundlage dafür, dass er, wenn wir zu ihm kommen, er uns nicht abweisen wird. In Vers 8 klingt dann schon der zweite Teil des Kapitels an. Dort steht ja, er behütet den Weg seiner Getreuen. Denn Salomo zählt jetzt auf, was die Folgen sein werden, wenn wir erfolgreich diese Suche bewältigt haben. Wenn wir Schritte gegangen sind auf diesem Weg. Wenn wir diese kleinen Erfolge erlebt haben. Er schreibt, das will ich nur kurz zusammenfassen, er schreibt, du wirst verstehen, nicht nur, was gut und was böse ist, das, was die Schlange im Paradies versprochen hat, sondern du wirst auch verstehen, was gerecht ist. Denn gleiche Behandlung ist ja nicht unbedingt auch gerechte Behandlung. Du musst viel mehr in die Situation hineingeschaut haben, viel mehr verstanden haben, um eine gerechte Entscheidung zu treffen. Du wirst verstehen, was recht ist. Wie Gottes Gesetz für eine bestimmte Situation angewendet werden muss. Das, was wir, während Jesus hier gelebt hat auf der Erde, immer wieder in seinem Leben gesehen haben, wie er das Gesetz versucht hat anzuwenden auf Lebenssituationen. Du wirst verstehen, was aufrichtig ist. Dazu gehört Menschenkenntnis. Wer ein Mensch wirklich ist. Authentisch zu leben. Du wirst verstehen, jeden guten Weg. Das Gute in den Menschen sehen, auch wenn es nur wenig ist vielleicht. Ihre Motivation verstehen, die hinter ihrem Handeln steht. Und daraus auch als Ergebnis Abstand zu Menschen zu nehmen, die dir nicht gut tun. Wo du weißt, okay, da steht nichts Gutes hinter ihrem Handeln, hinter ihrem Rat, den sie dir geben. Du wirst weiter verstehen Besonnenheit. Besonnenheit, die vor überstürztem Handeln schützt. Du wirst verstehen Einsicht. Die Bereitschaft, Fehler zuzugeben, umzukehren von deinem alten Weg, von dem, wo du falsch gegangen bist. Und du wirst als letzte Konsequenz den Weg des Lebens wählen. Du wirst Gerechtigkeit erhalten und von Gott beschenkt werden. Der Weg des Lebens. Damit schlage ich zum Schluss einen Bogen ins Neue Testament. Und zwar will ich das mit zwei Versen tun. Zum einen 1. Korinther 1, Vers 24. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und das zweite ist in Kolosser 2. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe, damit eure Herzen ermutigt werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Christus, Gottes Weisheit. Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Mit Christus kam Gottes Weisheit, Gottes Erkenntnis hier auf diese Erde in ihrer Vollkommenheit. Sie wurde damit für uns umso mehr greifbar, umso mehr fassbar, erlebbar. Während Christus aufwuchs, so steht es in Lukas, wurde er mit Weisheit erfüllt. Das heißt, ich glaube oder bin davon überzeugt, dass Jesus eine große Gabe Gottes, eine große Gabe der Weisheit von Gott bekommen hat. Doch genauso wie wir hat er seine Weisheit gemehrt in dem, was er gelernt hat, in dem, was er erlebt hat, in dem, was vielleicht auch andere weise Menschen ihm erzählt haben. Jesus selbst hat sich auf die Suche nach Weisheit begeben, so wie wir uns auf die Suche nach Weisheit begeben. Und wenn wir weiterschauen in 1. Korinther 1, dann lesen wir oder dann schreibt Paulus davon, warum Christus eigentlich Mensch geworden ist. Er schreibt dort zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Diese drei Dinge sind es doch, die wir auch damit verbinden, warum Gott Mensch wurde. Um uns gerecht zu sprechen, vor Gott, um uns zu heiligen, damit wir eine Beziehung zu Gott leben können, in seine Gegenwart kommen können und um uns zu erlösen von dem Bösen, von dem Tod, von der Macht der Sünde, von dem Teufel. Doch Paulus schreibt ja noch was Viertes. Und das Spannende dabei ist, wie ich finde, dass dieses vierte Wort als erstes in dieser Aufzählung steht. Und so schreibt er, Christus ist gekommen zur Weisheit. um uns zu helfen, unser Handwerk zu verstehen. Um uns zu helfen, unser Handwerk, Leben gut zu führen, zu bewältigen. In ihm ist die Fülle der Weisheit. Wie gut ist es zu wissen, wir können jederzeit zu ihm kommen, mit allem, was uns beschäftigt, mit allem, was uns bewegt, mit allen Fragen, die wir haben, um ihn um Rat zu fragen. Und ich glaube, Jesus wird uns da immer wieder auch eine Antwort geben. Doch es kann auch sein, dass die Antwort mal ist, du weißt doch eigentlich schon, was es richtig wäre in der Situation. Du weißt doch eigentlich schon ganz genau, was jetzt weise wäre. Ich weiß, du willst es nicht tun, aber du weißt es, also mach es. Also, zusammengefasst. Schritt 1, hör zu. Hör auf das, was dir weise Menschen sagen und hör auf das, was Gott dir sagt. Als zweites, bete darum. Gott hält vieles für dich bereit. Erkenntnis, Weisheit ist da nur ein kleiner Teil noch. Und als drittes, such danach. Geh aktiv auf die Suche nach Weisheit, damit du dein Wissen vermehrst, damit du deine Erkenntnis vermehrst, damit du dann aus dieser Erkenntnis, aus diesem Wissen heraus es anwenden kannst in der Praxis und weise leben kannst. Als kleine Motivation, als kleinen Ansporn für diese Suche nach Weisheit habe ich euch noch zwei Verse aus den Sprüchen mitgebracht. Und zwar das eine ist Sprüche 4, Vers 9. Sieh, die Weisheit wird deinem Haupt einen lieblichen Kranz verleihen, eine prächtige Krone wird sie dir reichen. Und der zweite Vers steht in Sprüche 24, Vers 14. So erkenne auch, dass die Weisheit gut ist für deine Seele. Denn wenn du sie gefunden hast, so hast du eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht zunichte werden. Es folgt ein Lied.